Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Isabel Klein, schön, dass Sie zuhören. Es war das inzwischen 9. Protestwochenende in Folge. Am Wochenende haben in Belarus erneut Zehntausende den Rücktritt des regierenden Präsidenten Lukaschenko gefordert. Mindestens 170 Menschen sollen am Sonntag festgenommen worden sein, unter ihnen auch Journalisten. Von denen, die das Geschehen direkt vor Ort unabhängig beobachten, gibt es also immer weniger. Und so waren gestern zum Beispiel in der Tagesschau statt eigens gedrehtem Kameramaterial vor allem Handyaufnahmen zu sehen von Menschen, die aus ihren Häusern und von ihren Dächern gefilmt hatten und das Material dann online stellten. Können deutsche Medien da noch mehr Unterstützung leisten? Dazu gleich mehr. Außerdem Schutz der Privatsphäre versus bessere Strafverfolgung. Wie sich Geheimdienste Zugriff auf Inhalte verschlüsselter Apps verschaffen wollen. Der fehlende Zugang zu Informationen sei ein großes Problem in ihrem Land, meint die im Exil lebende belarussische Oppositionsführerin. Vergangene Woche war sie zu Besuch in Berlin und bat dort um Hilfe. Deutschland könne einen Beitrag leisten gegen die Desinformation in Belarus. Wie? Zum Beispiel mit einem russischsprachigen Fernsehprogramm der Deutschen Welle, also dem Deutschen Auslandsrundfunk. Darüber möchte ich nun mit Peter Limburg sprechen, dem Intendanten der Deutschen Welle. Ich erreiche ihn gerade auf seinem Mobiltelefon. Guten Tag, Herr Limburg.
Tag, Frau Klein. Hallo.
Der FDP-Chef Christian Lindner hat sich der Forderung der belarussischen Oppositionsführerin ja angeschlossen und sich direkt an sie gewendet. Der Westen könne nicht tatenlos zusehen, wie Präsident Lukaschenko seine Bevölkerung abschottet. Seine Idee, ein russischsprachiges Fernsehvollprogramm der Deutschen Welle. Herr Limburg, was halten Sie von der Idee?
Also zunächst mal finde ich die Diskussion grundsätzlich gut und verstehe sie auch als Kompliment für die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Welle, denn offenbar wirkt das, was wir tun. Und die Oppositionsführerin, Frau Tichanowskaja, möchte mehr davon haben. Das ist gut. Und ich freue mich über Unterstützung unserer Programme. Ich glaube, die Diskussion über das Fernsehvollprogramm, das so auch nicht konkret gefordert wurde von Frau Tichanowskaja, aber als eine Option nur, die geht ein bisschen in die Irre. Ich glaube, wir müssen schauen, dass wir noch mehr, als wir das bisher tun, für Belarus machen, aber nicht zwangsläufig mit einem Fernsehvollprogramm. Das kann man machen, aber man muss wissen, das dauert lange, bis man es installiert hat und es ist auch ziemlich kostspielig und aufwendig. Da würden wir eher sagen, es macht mehr Sinn, in Angebote in den sozialen Medien, auf Plattformen wie YouTube oder Telegram sich zu konzentrieren und spezielle Angebote online eben für Belarus zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, das ist in der Tat etwas erfolgsversprechender.
Nun ist der Zugang zu Online-Angeboten in Belarus ja auch in der letzten Zeit immer wieder blockiert worden mit Internetsperren und Zensur. Und am Wochenende soll beispielsweise das mobile Internet immer wieder abgeschaltet gewesen sein. Wie kann man da denn die Menschen dann noch erreichen?
Also wenn Sie eine Totalblockade haben, wird es schwierig, aber das tun wir ja auch. Beispielsweise im Iran, wo es eine Totalblockade gibt und auch in China, wo wir mit Software, Umgehungssoftware auch es Menschen ermöglichen, uns zu erreichen. Aber wir sind im Moment in Belarus noch nicht so weit. Und man muss auch sehen, nicht jeder hat eine Satellitenempfangsanlage dort und nicht automatisch, wenn man ein Fernsehprogramm abstrahlt, wird es auch eben von der breiten Masse empfangen werden können. Deswegen, wir denken, man muss alle Optionen einmal in Ruhe durchdeklinieren, aber am Ende des Tages würden wir jetzt empfehlen, auf soziale Medien und aufs Internet nach wie vor zu setzen.
Welche Ressourcen bräuchten Sie denn, um, sag ich mal, ein Fernsehprogramm dort auszuweiten?
Also ein Fernsehprogramm, da reden wir über mehrere zweistellige Millionensummen. Und wenn wir über soziale Medien reden, dann kann man das skalieren. Dann kann man da mit 1 Million schon viel Gutes tun, aber besser macht es mit 2 Millionen. Aber das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen früh, da schon mit Zahlen zu jonglieren. Ich würde mich eher gerne jetzt mal auf die Sache konzentrieren und schauen, wie können wir mehr machen, was ist Konsens? Und da eben auch mit unseren Kollegen, den Korrespondenten vor Ort zu debattieren. Die sind natürlich auch wichtig, weil wir brauchen natürlich auch Material aus Belarus. Es reicht ja nicht, wenn man nur eben Informationen aus Deutschland und Europa reinbringt, sondern wir brauchen natürlich auch die Informationen aus Belarus. Und da ist es natürlich auch nicht so einfach, gerade für die Korrespondenten zu arbeiten.
Sie sagen, Sie brauchen die Informationen aus Belarus. Wie bekommen Sie die denn derzeit?
Also wir haben eine erfreuliche Entwicklung. Unser Korrespondent fürs englischsprachige Fernsehprogramm und die englischsprachigen Online-Medien, Nick Connelly, der hat eine Jahresakkreditierung gerade bekommen. Also er kann ein Jahr lang weiter einreisen und dort arbeiten. Und wir hoffen jetzt eben, dass die Korrespondenten, die russischsprachigen Korrespondenten, die wir vor Ort haben, die dort leben, dass die eben auch diese Akkreditierung bekommen. Da hoffen wir, dass das jetzt passiert in den nächsten Tagen oder Wochen. Und ansonsten bekommen wir aber auch viel Material zugespielt, sogenannter User-Generated Content von Menschen, die eben über Handyvideos uns Dinge geben. Und natürlich versuchen wir immer in Kontakt zu bleiben mit vielen Informanten dort. Es ist aber nicht ganz so einfach, das muss man klar auch sagen.
Ja, mit einer Akkreditierung, sagen Sie gerade, hat es schon geklappt. Für viele ausländische Journalistinnen und Journalisten stehen die Akkreditierungen noch aus. Wie frei kann denn Ihr akkreditierter Journalist noch berichten, gerade Ihrer Einschätzung nach?
Also wir haben jetzt keine Informationen, dass es eben eine Zensur dieser Kollegen gibt. Aber es gibt natürlich eine massive Bedrohungslage bei diesen Demonstrationen und dem gewaltsamen Einschreiten der Polizei. Und ich muss daran erinnern, dass einer unserer vor Ort belarussischen Korrespondenten 10 Tage in Haft musste, weil er über die Wahlen berichtet hat. Und anderen sind festgenommen worden, wurden die Handys weggenommen. Also es ist eine schwierige Situation. Aber wir gehen davon aus, dass wir inhaltlich frei über die Dinge berichten können, wie wir das vorher auch getan haben.
Sagt der Intendant der Deutschen Welle, Peter Limburg. Vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank Ihnen auch.
Früher waren es Ölbarone und Eisenbahnmagnaten, heute seien es Tech-Firmen, Unternehmen mit einer zu mächtigen Monopolstellung. Der US-Wettbewerbsausschuss ist zu dem Schluss gekommen, dass Amazon, Apple, Facebook und Google ihre Marktmacht missbrauchen. In einem aktuellen Bericht fordert der Ausschuss eine Einschränkung der Macht und eine angemessene Aufsicht für die Tech-Unternehmen. Too little, too late, findet unser Korrespondent aus dem Silicon Valley, Markus Schuler.
Seit Monaten tummeln sich bei Facebook und der Tochterfirma Instagram die Anhänger der QAnon-Verschwörungstheorie. Und die besagt, Donald Trump kämpfe allein auf weiter Flur gegen einen Staat im Staate. Seine Gegner, die ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama und Bill Clinton. Die Demokratische Partei, angeführt von Hillary Clinton, unterhalte zudem einen Kinderhändlerring aus einem Pizzarestaurant in Washington heraus. Bislang hat Facebook die abstrusesten aller Verschwörungsschwachmaten in seinem Netzwerk gewähren lassen. Es gelte die Freiheit der Meinung, so beschwichtigt sein Co-Gründer Zuckerberg stoisch die Kritiker. Dabei wähnt er sich in Gesellschaft mit dem US-Präsidenten, der dieses Argument als Vorwand nutzt, um weiterhin die Unwahrheit sagen zu können. Nun also geht Facebook gegen die Gruppierung vor und löscht tausende Seiten und Konten. Einen Tag später sah man sich in der Facebook-Firmenzentrale dann ein weiteres Mal genötigt, eine andere Reißleine zu ziehen. Diesmal ging es um die Präsidentschaftswahl am 3. November. Das Netzwerk will dann Einträge, die vorschnell einen Kandidaten zum Wahlsieger erklären, mit Warnhinweisen versehen. All diese Maßnahmen sollten aber nicht über die beiden Grundübel hinwegtäuschen. Die Architektur des Netzwerks sowie seine Führung sind das Problem. Der Algorithmus von Facebook ist so programmiert, dass er besonders radikale Meinungen nach oben spült und diese überproportional weiterverbreitet. Das Top-Management des Konzerns zündet immer wieder neue Nebelkerzen und gelobt Besserung. Im Kern bleibt aber alles so, wie es ist oder so, wie sich das Mark Zuckerberg vorstellt. Der vom US-Kongress verabschiedete Untersuchungsbericht geht im Falle Facebook an der Sache vorbei. Er adressiert zwar die monopolartige Stellung als soziales Netzwerk, verliert aber kein Wort darüber, dass Facebook demokratische Gesellschaften unterminiert. Als einer der ersten hat das übrigens der russische Präsident Wladimir Putin erkannt und so Trump 2016 zu einem Wahlsieg verholfen. Facebook braucht eine echte Aufsicht und nicht irgendwelche Marionetten, die sich Mark Zuckerberg ausgesucht hat. Das Unternehmen muss seinen Algorithmus ändern, der auf Verstärkung radikaler Meinungen setzt, weil sich diese viral am schnellsten verbreiten. Dass es auch anders geht, zeigt das Beispiel des viel kleineren Konkurrenten Twitter in San Francisco. Der Kurznachrichtendienst schaltet viele Funktionen, die für Verstärkung und schnelle Weiterverbreitung sorgen, in den Tagen vor und nach der Wahl einfach ab.
Ein Kommentar von Markus Schuler. Und Facebook ist gerade nicht nur vom US-Wettbewerbsausschuss adressiert worden. Auch einige Geheimdienste wollen was vom Tech-Unternehmen. Gleich mehr dazu. Five Eyes, also fünf Augen. So wird die Allianz von Geheimdiensten aus den USA, Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland genannt. Und diese Five Eyes würden gerne noch etwas genauer hinschauen. Die fünf Länder haben gerade gemeinsam an die Tech-Branche appelliert, ihnen für die Strafverfolgung den Zugriff auf Inhalte verschlüsselter Apps zu ermöglichen, also Messenger-Apps, das, was wir da so tagtäglich schreiben. In einer Erklärung heißt es, zwar müsse die Privatsphäre im Netz geschützt werden, dies dürfe jedoch nicht dazu führen, dass Sicherheitsbehörden nicht gegen illegale Online-Inhalte und Aktivitäten vorgehen könnten. Darüber möchte ich jetzt mit Markus Beckedahl von Netzpolitik.org sprechen. Hallo.
Hallo.
Die Forderung klingt ja erstmal nicht neu. Geheimdienste wollen digitale Kommunikation mitlesen und mitbeobachten. Was steckt jetzt aktuell dahinter?
Ja, das ist eigentlich eine jährliche Wunschliste, die wir seit vielen Jahren hören. Dazu muss man sagen, die Five Eyes sind ja spätestens mit den Snowden-Enthüllungen sehr populär geworden. Und durch die Snowden-Enthüllungen kam raus, dass eigentlich alles, was möglich ist, überwacht wird. Und gerade die Snowden-Enthüllungen haben dazu mehr Aufmerksamkeit darauf geführt, dass wir mehr Verschlüsselung brauchen. Und seitdem hat sich Verschlüsselung im Netz mehr durchgesetzt. Und das ist eigentlich gut für uns alle.
Derzeit schützen die Messenger-Dienste den Inhalt von Nachrichten ja meist mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, sodass niemand anderes Zugriff hat, auch die Anbieter selbst nicht. Das Ganze dient da eben zum Schutz der Privatsphäre. Die Five Eyes begründen ihre Forderung nach Zugriff eben damit, dass man jetzt eine bessere Strafverfolgung ermöglichen wolle, ob im Kampf gegen Terrorismus oder gegen Kinderpornografie. Was halten Sie von der Begründung?
Ja, das ist immer die klassische Begründung, die wir seit 25 Jahren hören, wenn man gegen Verschlüsselung und für Überwachung vorgehen möchte. Die Snowden-Enthüllungen haben gezeigt, dass die Five Eyes vor allen Dingen Wirtschaftsspionage machen und die Kontrolle ausbauen wollen und überall eigentlich alles gerne wissen wollen. Das Problem hierbei ist, Verschlüsselung behindert in Ausnahmefällen Ermittlungen, aber Hintertüren gegen Verschlüsselung gefährden die Arbeit von uns Journalistinnen beim Quellenschutz und die es wird die Privatsphäre von uns allen gefährdet.
Und man muss ja auch sagen, nicht nur die Five Eyes Geheimdienste, die fordern, dass sie gerne mitlesen würden. Auch die EU arbeitet seit Jahren an Möglichkeiten, um digitale Nachrichten besser zu entschlüsseln. Wie viel Zugriff haben Geheimdienste denn bislang?
Ja, die haben so viel Zugriffe, wie sie Kompetenzen haben und sie wollen natürlich gerne alles überwachen. Und hier müssen wir halt auch aufpassen, wenn die Five Eyes möglichst viel überwachen wollen, Hintertüren in den Plattformen, die in den USA hauptsächlich ihren Sitz haben, verankern wollen, dann bedeutet das, dass unsere Daten für diese Geheimdienste vollkommen vogelfrei sind. Wir haben da keinen Schutz. Und das ist ein Problem nicht nur halt für uns Journalisten bei uns beispielsweise. Viele Journalistinnen in repressiven Staaten sind bei ihrer Arbeit auf eine effektive Verschlüsselung angewiesen, weil sonst können sie sich gleich im Gefängnis anmelden.
Selbst wenn jetzt diese Tech-Konzerne mit dem Prinzip der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung brechen würden, welche rechtlichen Möglichkeiten hätten Geheimdienste denn dann, unsere Nachrichten mitzulesen?
Naja, die Snowden-Enthüllungen haben gezeigt, dass in den USA Geheimdienste auf US-Unternehmen oder auf die technischen Infrastrukturen von US-Plattformen direkten Zugriff haben über Programme wie das sogenannte PRISM-Programm. Und das bedeutet, dass die NSA von uns allen Facebook- und Twitter-Nutzern, wenn sie es wollen, alles mitschauen kann, mitlesen können, mithören können. Es sei denn, die Plattformen haben eine Verschlüsselung eingebaut, die wir dann nutzen können. Ob man die dann umgehen kann auf anderen Wegen, das ist eine andere Frage. Da gibt es auch ein Wettrüsten. Allerdings möchte man es sehr einfach und bequem haben und halt einen direkten Zugang zu aller Kommunikation haben, um das dann für die eigenen Zwecke auszunutzen. Das ist Wirtschaftsspionage vor allen Dingen. Und das ist der Wunsch, möglichst viel Kontrolle, Informationskontrolle weltweit zu erlangen. Und das andere, das sind dann vorgeschobene Gründe, die in der öffentlichen Debatte immer ganz gut klingen, aber ja, in einer Abwägung von Grundrechten nicht so ganz offen oder offensichtlich so sind.
Geheimdienste fordern mehr Zugriff auf Inhalte verschlüsselter Apps. Markus Beckedahl von netzpolitik.org sieht's kritisch. Vielen Dank fürs Gespräch. Eineinhalb bis zwei Meter. So viel Abstand zu anderen wird während der Corona-Pandemie empfohlen. In anderem Längenmaß gemessen sind das 6 Fuß. Daher rührt auch der Titel einer Zeitung, die seit März dieses Jahres einmal im Monat in San Francisco erscheint. 6 Feet of Separation, also 6 Fuß Abstand etwa. Es ist eine Art Pandemie-Zeitung. Kinder und Jugendliche schreiben dort für Gleichaltrige, alles natürlich auf Distanz. Und was ursprünglich mal als Nachbarschaftsprojekt gedacht war, ist mittlerweile eine Art globale Zeitung geworden mit Artikeln von Korrespondentinnen und Korrespondenten aus Madrid oder Hongkong. Sinje Stattlich hat mit den Macherinnen und Machern gesprochen.
Es war die zweite Märzwoche 2020. Die Corona-Welle hatte Kalifornien erreicht, die Schulen wurden geschlossen und der freie Journalist und Buchautor Chris Collin aus San Francisco hatte plötzlich nicht nur weniger Aufträge auf dem Schreibtisch, sondern auch 2 Kinder zu Hause, die beschäftigt werden wollten. Ich habe die Kinder um mich herum beobachtet und sie waren sehr neugierig auf diese neue Krankheit, über die plötzlich alle sprachen, und auch sehr emotional. Sie saßen zu Hause fest und so dachte ich, als Journalist war das ja auch naheliegend, dass ich gern ihre Geschichten hören würde. Ich schrieb eine Mail an ein paar Freunde und Nachbarn mit dem Vorschlag, ob ihre Kinder nicht mal aufschreiben wollten, was in ihren Vierteln und in ihren Köpfen so vor sich ging. Eine Handvoll Antworten habe er erwartet, so Colin, doch am nächsten Morgen war sein Postfach voll. Und bald meldeten sich Kinder nicht nur aus seinem Viertel, Bernal Heights, sondern aus den gesamten USA und sogar der Welt. Ich war überrascht, dass Kinder diese Krise ganz anders verarbeiten als Erwachsene. Am Anfang dachte ich, ich würde jetzt ganz viele traurige Texte darüber bekommen, wie sie ihre Freunde vermissen. Davon gab es auch viele. Aber ich bekam auch jede Menge lustige Ideen für Streiche, Witze, Rezepte und Artikel über Streit mit den Geschwistern. Momentan arbeitet Colin an der 7. Ausgabe von 6 Feet of Separation. Der Titel wurde übrigens in einer Abstimmung von den jungen Autoren selbst festgelegt. Jeden Monat erscheint eine Ausgabe, die die Leser kostenlos auf der Website herunterladen können. Delilah Caden aus San Francisco ist 15 und eine der ersten Autorinnen der Zeitung.
The list of
Ich habe eine Liste mit Buchempfehlungen geschrieben, von denen ich dachte, dass Kinder und Teenager sie gern lesen würden, während sie zu Hause sitzen müssen. Dann habe ich noch ein Gedicht geschrieben und ein Stück darüber, wie es sich gerade so anfühlt als Teenager. Ich finde es toll, dass die ganze Zeitung von Kindern für Kinder ist. Es ist cool, dass junge Leute eine Stimme bekommen. Frances Novak ist 10 und tippt ihre Texte auf einer alten Schreibmaschine, die einst dem Großvater gehörte. So wie die Sad Story, die traurige Geschichte über ein Mädchen, das auf dem Markt der Gefühle immer wieder nach Fröhlichkeit fragt, doch es ist keine mehr zu bekommen in diesen Pandemiezeiten. Am Anfang war ich nicht so besorgt wegen Corona. Ich dachte, vielleicht geht es bald vorbei. Aber dann wurde ich sehr traurig. Hoffentlich ist es bald vorbei und wir müssen keine Masken mehr tragen. Chris Collin bekommt mittlerweile finanzielle Unterstützung von einem Telekommunikationskonzern. Außerdem sammelt er Spenden von Eltern und Lesern und kann es sich so leisten, einen Großteil seiner Arbeitszeit für Six Feet of Separation zu verwenden. Er war erstaunt über das Medienecho, das sein Projekt ausgelöst hat.
You know, it's funny, kids are everywhere.
Es ist doch irgendwie komisch. Kinder sind überall, viele Leute haben welche, aber Kinder haben eigentlich kein eigenes Forum. Es gibt viele Medien für Kinder, aber es gibt nicht viele, in denen ihre Perspektive und ihre Stimmen im Mittelpunkt stehen. Ich glaube, viele Erwachsene interessiert es sehr, wie Kinder nicht nur die Pandemie erleben, sondern all die anderen Krisen, die wir gerade haben, Rassismus, Klimawandel und all die politischen Turbulenzen.
All the political turmoil that's happening in our country.
So arbeitet Delilah Caden gerade an einem Text über Geschlechterrollen. Chris Collin hofft, dass seine Zeitung weiter wachsen und auch über die Corona-Krise hinaus Bestand haben wird. Er will in Zukunft noch stärker Kinder in sozial schwachen Gegenden erreichen. Den Aufwand sei es allemal wert, sagt er. Und irgendwie sei die Zeitung für ihn selbst in diesen Zeiten auch eine Art Therapie.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Moin, mein Name ist Friederike Reusner. Ich bin Redaktionsleiterin der Husumer Nachrichten. Weil unsere Redaktion hier in Nordfriesland mitten in einer Tourismusregion sitzt, St. Peter-Ording gehört zu unserem Verbreitungsgebiet beispielsweise, beschäftigen wir uns morgen nochmal mit dem Beherbergungsverbot und haben mit Hoteliers aus der Region gesprochen, was sie davon halten. Natürlich in der Regel nicht so viel. Die haben uns erzählt, für welche Herausforderungen sie das stellt und dass sie nun alle hoffen, dass das Mittwoch vielleicht wieder gekippt wird.
Klimawandel, Klimakrise oder gar Klimakatastrophe. Diese sprachlichen Unterscheidungen zeigen schon, wie verschieden über das Thema Klima gesprochen werden kann. Doch wie sollten wir Medien es am besten machen? Wie sollten wir über Klima berichten? Darüber diskutieren wir in unserer aktuellen Ausgabe des Podcasts nach Redaktionsschluss mit einer Hörerin und einem Kollegen aus der DLF-Redaktion Umwelt und Verbraucher. Hören Sie unseren Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen und in der DLF-Audiothek-App. Und wenn Sie auch ein Thema haben, über das Sie gerne mit uns sprechen wollen, schicken Sie uns gerne Ihre Anmerkungen an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Ich sage an dieser Stelle Tschüss. Mein Name ist Isabel Klein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie dran. Hier folgt nach den Nachrichten gleich der Büchermarkt.